Noch nie wurde so geheimnislos und unheilig geglaubt wie heute. Das sagt der Modedesigner Karl Lagerfeld in einem erfundenen Interview zum Ich-Erzähler in dem Buch Gespräch über die Unsterblichkeit von John von Düffel. Der Autor John von Düffel hat alle Personen in seiner Satire frei erfunden, obwohl es sie wirklich gibt. Das heißt, die Interviews, die der Ich-Erzähler mit Karl Lagerfeld, Barbara Schöneberger und Heide Simonis führt, die hat es nie gegeben. John von Düffel ist bei uns im Studio und dieses Interview ist real, was auch immer das ist, Realität. Guten Tag, Herr von Düffel.
Guten Tag.
Dürfen wir denn sicher sein, es mit dem Autor John von Düffel zu tun zu haben?
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich da.
Und dieser Information dürfen wir trauen? Müssen wir das tun? Ist das wichtig?
Es ist vielleicht nicht so wichtig, weil tatsächlich ist auch immer die Frage, wie viel ist man jetzt in Anführungsstrichen wirklich und wie viel ist man die Figur, als die man sich erfunden hat? Oder inwieweit ist man die Rolle, die man spielt? Aber momentan bin ich, glaube ich, relativ wenig Rolle.
Darüber sind wir sehr froh. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, erfundene Interviews zu schreiben, die ja theoretisch so stattgefunden haben könnten? Also die Eckdaten zu den interviewten Promis, die stimmen ja alle.
Also die Idee kam eigentlich zustande nach dem letzten Buch Wassererzählungen, was Geschichten sind, die für mich auch teilweise sehr nach innen gehen und die im Erzählen, obwohl sie ja kürzere Geschichten sind, doch für mich immer so ein sehr einsamer Gang waren. Und die große Sehnsucht, die da nach diesem Buch Wassererzählungen entstanden ist, war eigentlich das Gespräch, also der Dialog, sich auszutauschen, sich mit einem Thema nicht allein zu fühlen und von einer anderen Figur oder einem Gesprächspartner auch Impulse zu erhalten, dass man das Gefühl hat, diese Geschichte ist wirklich nicht nur von einer Person gemacht, sondern hat so etwas von einer Wechselwirkung. Und das war dann die Idee, ein Gespräch zu führen. Und dann kam sehr viel später die Idee dazu, dass es mit Karl Lagerfeld und anderen sein muss.
Wie haben Sie sich die Person da vergegenwärtigt? Also haben Sie da kleine Fotos auf Ihrem Schreibtisch gelegt? Wie haben Sie das gemacht?
Also ich habe vor allen Dingen ein bisschen versucht, mir die Art zu denken, die Weltsicht dieser Person zu Gemüte zu führen und auch ihre Art zu reden. Also welcher Ton beherrscht sie, wenn sie sich äußern. Ich hatte eine Zufallsbegegnung mit Karl Lagerfeld, also auf der Ebene von Lesen und Wahrnehmen, von Rezipieren war. Ich habe dann zufällig ein, zwei Zeitschriften in der Hand im Wartezimmer beim Arzt und habe das dann gelesen und dachte, das ist ja unglaublich, der Gesprächspartner, den du die ganze Zeit verzweifelst und den Philosophen und Literaten suchst, das ist in Wirklichkeit ein Modedesigner. Da war ich von mir selber erstmal sehr überrascht und auch ein bisschen erschrocken. Und dann merkte ich aber, dass dieser Mann auf seine Art und Weise und auch mit vielen Themen, mit denen ich nichts anfangen kann, sich sehr für die Themen eignet, die mich gerade beschäftigen. Und das war natürlich einmal das Thema Unsterblichkeit. Wie sieht es heute aus mit dem sich selbst überleben wollen, sich selbst überleben können? Mit der Frage des Glaubens, also wie sehr glaubt man sich, woran glaubt man überhaupt noch? Welche ungeheure Kraft treibt diesen Mann an? Also was ist das, was ihn in dem hohen Alter von über 80 Jahren immer noch so bewegt? Und warum überlebt er so viele andere seiner Kollegen? Und was lässt ihn so unsterblich erscheinen?
Es geht um Unsterblichkeit, wie Sie gerade schon sagten. Karl Lagerfeld sagt in Ihrem Buch einmal, der Tod ist das einzige Thema der Philosophie, seit Gott tot ist. Ist das wirklich die größte Herausforderung, die unser Denken kennt, die das Denken nicht wahrhaben will? Ist das der Reflex, der wahnsinnige Glaube an eine mögliche Unsterblichkeit, der uns beherrscht?
Im menschlichen Denken, auch in der Philosophie, gibt es zwei Probleme. Das eine Problem ist, wir können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen. Man kann sie gar nicht denken, die Unendlichkeit. Und das zweite Problem ist, wir können die Endlichkeit nicht denken. Also wir können, Endlichkeit kann man eigentlich auch nicht fassen. Und ab dem Moment, wo man sich auf dieses Gebiet begeben hat, also den Tod oder auch den Nicht-Tod bedenkt, in dem Moment ist man eigentlich in einem Reich des Nachdenkens recht verloren. Und insofern stimmt es schon, dass das Ende oder das Unendliche das Denken vor seine Grenzen stellt, würde ich mal sagen.
Und wie gehen wir damit um? Was machen wir da?
Es gibt in uns zwei Kräfte. Es gibt einerseits durchaus ein Gespür für das Endliche in uns. Müdigkeit, Erschöpfung, dieses nicht mehr können, nicht mehr wollen, das innere Aufgeben. Da begegnet einem ja auch manchmal ganz körperlich im Sinne von Schmerzen oder Krankheiten, begegnet einem ja bis hin zum Sterbeprozess, begegnet einem ja Endlichkeit. Da ist es ja da und gleichzeitig gibt es ja in uns etwas, was uns durch dieses viele immer wieder und jedes Mal neu, das Alltägliche sagt, das geht immer so weiter, das hört nie auf. Also es gibt, glaube ich, diese beiden Pole. Insofern ist es nicht nur eine Theorie, das Ende und das Unendliche, sondern es ist auch eine sehr gefühlte Wirklichkeit. Und ich glaube, beides ist in uns lebendig.
Und es hat auch viel mit unserem Selbstbild zu tun. Wer sind wir? Das fragen wir uns ja auch in diesem Zusammenhang. Nur ein Wunder kann uns Recht geben. Und der Gott, der sieht, dass es gut war. Sein Blick besteht, heißt es auch einmal in Ihrem Buch.
Ja, ich denke, dass wir tatsächlich nicht nur etwas vermissen wie den Glaube in vielen Teilen, sondern eben auch das Gefühl, dass wunderbare Dinge geschehen können und dass wir vielleicht auch manchmal Teil eines Wunders sind. Und jeder kreativen Arbeit, jeder künstlerischen Arbeit, aber vielen anderen Arbeiten auch, haftet es ja manchmal inne, dass man eine Idee hat oder dass auf einmal so ein kleines Wunder passiert und wir sind eigentlich auch ein bisschen wunderblind geworden. Also die Dinge nicht mehr zu sehen bei dem Besonderen, was sie eigentlich haben, sondern sie immer gleich auch runterzubrechen auf ihre banalste, prosaischste Existenzform. Und insofern denke ich, ist das schon auch eine Aufgabe, das Staunen wieder zu lernen oder das sich bestaunen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Lagerfeld auch sich bewahrt hat. Etwas Kindliches, es ist ja auch.
Noch nie wurde so geheimnislos und unheilig geglaubt wie heute. Das habe ich bereits zitiert. Ist das das Unheilige am Glauben, dass wir nicht genug nach oben blicken oder dass wir das Wunderbare der Welt nicht mehr sehen?
Dieser Satz unheilig glauben hat sicherlich mit der Erfolgsreligion zu tun, die wir heute haben. Also wo sozusagen der Erfolg das Maß aller Dinge ist, wo auch Religion eigentlich nur an Erfolgen gemessen wird und nicht mehr an Inhalten. Tatsächlich ist es, glaube ich, insofern unheilig, weil wir Erfolg natürlich auch total durchschauen. Also wir wissen ja, dass Erfolg nicht unbedingt eine Größe ist, die Bestand hat. Wir wissen, dass Erfolg auch ganz oft auf Zufällen basiert. Wir haben heutzutage unter dem Primat des Ökonomischen oftmals finanziell messbarer Erfolg ist eine große Zufälligkeit. Das ist wie ein Lotteriegewinn. Und dennoch richten wir unser Leben ja in weiten Teilen nach Erfolg aus. Also der Erfolg und Misserfolg bestimmt ganz oft, welche Richtung wir nehmen. Und das ist eine andere Art von letztlich Orientierungslosigkeit, die wir haben.
Das heißt, das ist unsere moderne Religion, die Religion des Erfolgs. Und deswegen ist Karl Lagerfeld ja gerade so faszinierend, weil er allen Erfolg der Welt hat. Und dann sagt er, aber Erfolg ist in Wahrheit das, was am unzufriedensten macht. Das hat er am eigenen Leib erfahren.
Das hat er am eigenen Leib erfahren. Ich kann nur sagen, der Satz ist mir gewissermaßen auch aus der Seele gesprochen. Also aus den Erfahrungen, die ich selber als Autor gemacht habe, die Zeit, in der ich auf einer Bestsellerliste stand oder eben wirklich dachte, jetzt habe ich es aber wirklich geschafft. Das war die unerträglichste Zeit eigentlich. Erfolg, glaube ich, wenn man ihn hat, macht deshalb so unzufrieden, weil man sich von dem Erfolg, wenn man ihn nicht hat, immer noch viel mehr verspricht, weil man immer denkt, das müsste die große Apotheose, das müsste die Erlösung sein und tatsächlich löst er überhaupt nichts. Es ist eigentlich, Erfolg ist eigentlich eine riesige Enttäuschung. Insofern weiß das auch niemand besser als Lagerfeld und er geht auf eine ganz rabiate Art und Weise mit Erfolg um. Er nimmt ihn gar nicht mehr wahr, er arbeitet einfach weiter. Also er lässt nicht das zu, was ja Erfolg auch signalisiert nach dem Motto, jetzt hast du was erreicht, jetzt kannst du dich ein bisschen darauf ausruhen. Diesen Moment der Ruhe oder des Erfolgsgenießens, das hat er sich völlig abgewöhnt. Darauf verzichtet er zugunsten des Weiterarbeitens und dadurch entgeht er dieser Unerträglichkeit des Erfolgs.
Aber nochmal zurückzukommen auf den Erfolg. Wir spiegeln uns auch in den Blicken der anderen. Wenn man viel Erfolg hat, hat man viel Aufmerksamkeit. Das ist doch Wahnsinn. Wenn alle uns anschauen, das ist doch ein Genuss.
Es ist ein Genuss. Es ist natürlich aber auch wie in jedem Segen liegt auch darin ein gewisser Fluch, weil man natürlich auch dann zu einem Bild verurteilt ist, das man erfüllen muss. Es geht natürlich ganz stark auch um die Frage des Gesehenwerdens. Und ich glaube, dass es ein elementar menschliches Bedürfnis ist, gesehen zu werden. Die Kinder versichern sich ständig der Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Sie wollen, dass Papa, Mama hingucken. Das siehst du, was ich hier gerade mache. In der Religion ist der Gott derjenige, der alles sieht, der sozusagen allen eine Aufmerksamkeit schenkt. Und natürlich ist die sehr irdisch profane Form von Aufmerksamkeit die der Erfolgreichen, der Stars, die auf dem roten Teppich sind. Diese Form von Bewunderung ist ja eine, die geradezu zu einer Währung geworden ist. Die Währung der Stars und der Sternchen.
Die einen aber auch in ein bestimmtes Bild zwingt und dort einzwängt. Deshalb sagt Barbara Schöneberger am Ende diesen wunderbaren Satz. Gefragt nach ihrem schönsten Ferienerlebnis, sagt sie, ich war tot.
Ja, das ist die Erlösung von dem Bild. Einem Bild, dem man entsprechen muss. Und in dem Fall von Barbara Schöneberger, in dieser Episode einer Begegnung, ist es so, dass sie beschreibt, wie sehr sie eigentlich jemand anders sein muss, um einem Bild zu entsprechen, das am Ende auf dem Fernsehschirm entsteht. Ein Bild einer Blondine mit einer gewissen Fülligkeit, aber einer nicht zu großen Fülligkeit und wie sie sozusagen ihre eigene Wirklichkeit dem Bild gegenüber optimieren muss. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen muss, diese Bilddefinition, wenn man sich selber als Bild definieren lässt und selbst auch definiert, ist es eine große Unfreiheit.
Also die Blicke der anderen machen uns nicht glücklich. Der Erfolg macht uns nicht glücklich. Dafür steht Karl Lagerfeld. Er macht weiter. Er träumt auch davon, eine Biografie zu schreiben. Und in dieser Frage nach der Biografie, da versteckt sich natürlich immer die Frage, wer bin ich? Was ist der Mensch? Der Blick des Betrachters bestimmt, wer wir sind. Und das Ende unserer Lebensgeschichte bestimmt, wer wir sind. Wobei das immer ein Märchen ist. Das Ende ist immer ein Märchen. Also erfunden. Wer sind wir denn?
Ja, die Frage lässt sich nur in jeder einzelnen Biografie selber beurteilen. Das Interessante an Lagerfeld finde ich, dass er einen Gedanken nicht hat, den fast alle haben, nämlich den Gedanken des Lebensabends. Also, dass er nicht davon träumt, dass es irgendwann mal ruhiger wird. Also das, was so als Ruhestand oder auch vielleicht zur Besinnung kommen, von allen so angepeilt wird, ist für ihn keine Größe. Eigentlich denkt er auch viel mehr an seine Zukunft als an seine Vergangenheit. Er betrachtet eigentlich immer nur das, was er machen wird und nicht das, was er gemacht hat.
Das ist mit dem Erinnern in die Zukunft hinein gemeint. Davon schreiben Sie auch. Es geht um das Tun. Er tut, er macht weiter, aber nicht um die Blicke der Betrachter auf sich zu ziehen, sondern um des Tuns willen. Und dann ist von dem Blick Gottes die Rede. Da gibt es am Dom zu Köln, oben in den Domspitzen, diese wunderbaren Kunstwerke, die kein Mensch sieht, weil sie ganz und gar verdeckt sind, die nur von Gott gesehen werden können und nur des Domes und Gottes willen existieren. Das ist doch eine tolle Idee, oder?
Das ist eine ganz großartige Idee. Und ich denke auch, dass es eine Möglichkeit ist, sozusagen dem Bilderzwang, den wir ja heute in einem Maße haben wie noch nie zuvor, wo ja praktisch alles ständig Bild wird, diesem Bilderzwang zu entgehen. Ich glaube auch, dass tatsächlich die Kehrseite dieser ständigen Fotografiererei, des ständigen Visualisierens von allem, dass die Kehrseite davon eine große Unfreiheit ist. Das merkt man schon, wenn man so über informationelle Selbstbestimmung, wie es etwas prosaisch heißt, nachdenkt. Das merkt man aber auch, wenn man merkt, wie sehr Leute eigentlich immer versuchen, einem Bild zu entsprechen. Und die Frage ist dann tatsächlich die große philosophische Frage, wer schaut einen an? Von welchem Blick lässt man sich bestimmen? Durch welchen Blick wird man gesehen? Und wie viel Recht gibt man diesem Blick über sich selbst? Und ich glaube, dass wir manchmal gut daran tun, zu überprüfen, ob wir uns wirklich von dem Blick, der uns da aus einem Café entgegenguckt, ob wir uns wirklich daran messen lassen müssen, ob wir uns das auch gefallen lassen oder uns das auch selber antun, dass wir uns daran messen. Und insofern, glaube ich, liegt eine Freiheit dann doch auch darin zu bedenken, von wem möchte ich eigentlich gesehen werden.
Karl Lagerfeld spielt der Blick der Mutter eine ganz große Rolle. Dieser Blick gibt ihm ein ungeheures Selbstbewusstsein. Das ist bei uns ja auch oft so, dass wir, wenn wir imponieren wollen, eigentlich wahrscheinlich immer nur unseren Eltern imponieren wollen. Manchmal hat man den Eindruck. Das Tun, das hält ihn am Leben. Er macht weiter, er tut. Das Tun ist aber bei Karl Lagerfeld sowas wie ein Wettlauf gegen den Tod, den er verlieren muss. Er gewinnt nicht, weil er auf lange Sicht auf die Dauer nicht gewinnen kann, oder?
Ja, natürlich. Man weiß, dass das Tun irgendwann ein Ende haben wird und gleichzeitig ist diese Tätigkeit so elanvoll und setzt dann wiederum so viel Energie frei, obwohl man es weiß, dass diese Tätigkeit irgendwann vorbei sein muss, dieses Agens, sage ich mal, irgendwann verschwindet, kann man es sich eigentlich nicht vorstellen, weil es dann tatsächlich etwas Unsterbliches zu haben scheint, weil es tatsächlich eine Kraft ist, die über eine Person hinauszugehen scheint. Und das, finde ich, ist so ein spiritueller, fast übermenschlicher Funke, den man doch spüren kann und von dem er, glaube ich, auch sehr beseelt ist, auch wenn er das jetzt wahrscheinlich nie religiös definieren würde.
Aber er sagt auch, Gott ist Zeit und damit ist Dauer ein Gottesbeweis, oder?
Ja, und vor allen Dingen, wenn jemand so andauernd und dauerhaft in einer so schnelllebigen Welt so präsent ist. Also ich wüsste keinen Zweiten, der auf einem solchen Niveau von Aufmerksamkeit und mit einer solchen Gegenwärtigkeit über so viele Jahre in den Medien, in dieser schnelllebigen Modebranche erfolgreich ist und gleichzeitig sich sicherlich auch für seinen Erfolg interessiert, aber doch eigentlich am allermeisten interessiert für das, was er tut.
Die Figur Karl Lagerfeld spiegelt auch all unsere Rituale oder all das, was wir für wahr und für echt halten. Nicht umsonst sagt er auch immer, das Äußere ist das Echte, der Schein ist die Wahrheit. An Sein oder das, was wir als Sein betrachten, daran glaubt er nicht.
Das ist natürlich eine polemische Wendung von ihm. Er hat natürlich insofern recht, als dass wir geneigt sind in unserer Denktradition, das Äußere tendenziell zu unterschätzen. Natürlich steht man heute ein bisschen allein mit dieser Position, wenn man betrachtet, wie sehr stark doch die Äußerlichkeit wieder in den Vordergrund gerückt ist und die Oberflächen überall, allenthalben in den Bildern zelebriert werden. Aber gleichzeitig ist es ja eine Wahrheit, welche Form geben wir uns, welche Verfassung geben wir uns. Und man muss immer bedenken, dass es ein Mann sagt, der ab einem gewissen Punkt ja beschlossen hat, gewissermaßen schwarz-weiß zu werden, sich zu einer Ikone zu stilisieren und beinahe wie eine Marke, wie seine eigene Marke durch die Gegend läuft, also mit ganz klaren Erkennungsmerkmalen. Und der eigentlich, und das ist das Bizarre daran, die Urfrage der Modewelt, was ziehe ich heute an, grundsätzlich verneint, weil er mehr oder weniger in natürlich leichten Abwandlungen immer dasselbe anzieht.
Sagt auch so wunderbar in dem Buch, da muss ich mir morgens doch keine Gedanken machen, was ich anziehe, wenn ich mir jeden Tag das Gleiche anziehe. Nichts auf der Welt ist ohne Folgen, schon gar nicht die Erfindung, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Fängt mit der Erfindung des eigenen Selbst auch alles an?
Also es ist schon eine Erfahrung, dass wir von dem, was wir uns für Bilder machen von uns selbst, das, was wir über uns denken, dass das unser Leben auch mitbestimmt. Ich würde das jetzt nicht immer selbst Erfindung nennen, aber ich glaube, wir sind zu einem gewissen Teil doch auch fiktive Wesen. Also wir sind auch durch unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen bestimmt und werden davon gelenkt. Und insofern schaffen wir einen Teil unserer eigenen Befindlichkeit mit. Und der ist wahrscheinlich sogar größer, als wir gemeinhin denken.
Ist das auch ein Appell, das Erfundene ernster zu nehmen?
Also ich denke, das ist gerade für diejenigen, die zu einem starken Materialismus neigen und sich selber eigentlich auch nur an materiellen Größen messen, auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen muss, das ist ja auch völlig fiktiv. Also niemand sagt, dass der Kontostand beispielsweise etwas über einen Menschen aussagt. Man trifft diese Entscheidung, aber diese Entscheidung ist eine willkürliche und es ist letztlich ein fiktionaler Zusammenhang, der aufgebaut wird zwischen dem eigenen Selbst und dem Geld auf der Bank. Und insofern, um es jetzt an diesem Plattenbeispiel festzumachen, ist eigentlich auch das nur eine Erfindung. Denn inwieweit das was für einen Menschen bedeutet, ist ja in unserer Definitionsmacht.
Kann man sich in die Zukunft hinein erinnern? Das heißt, erinnern an das, was kommt?
Ich glaube, man kann sich daran erinnern, was man will oder für die Zukunft wollte und von sich verlangt hat, zu einer anderen Zeit oder vielleicht auch noch machen möchte. Und insofern hat man natürlich an Karl Lagerfeld eine Figur, die auf ein enormes Leben zurückblicken könnte, aber diesen Blick zurück eigentlich verweigert. Und das finde ich eine hochspannende und, glaube ich, auch für ihn zutreffende Motivik, dass er jemand ist, der eigentlich nur auf das Tun im Moment und auf das, was er als nächstes tun wird, schaut. Und ich weiß, dass er bei vielen Retrospektiven seiner Arbeit eigentlich durch diese Bilderwelten geht und denkt, das ist von mir, was war dann damals? Also wie ein Fremder. Das heißt, er versteht sich wirklich als ein Wesen der Gegenwart, der Zukunft. Natürlich weiß jeder auch, dass die Vergangenheit einen prägt. Das ist nicht die Frage, aber er orientiert sich sehr an diesem Zukunftsgedanken. Und das ist natürlich bei einer Figur, die Realita, die 80 überschritten hat, auch einerseits unheimlich anrührend und berührend, dass jemand in dem Alter nicht den Blick zurück so dominieren lässt. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr bezeichnend für unsere Zeit, dass, wenn man sie ernst nimmt, dürfte man eigentlich den Blick in die Vergangenheit gar nicht mehr wagen, weil sie eine Zeit ist, die uns ja immer weiter nach vorne treibt.
Das heute inflationär gebrauchte Wort Glück kommt in Ihrem Buch kaum vor.
Ich glaube, weil für einen Tatmenschen wie Lagerfeld das Glück eine Größe ist, nach der er gar nicht verlangt. Weil Glück ist einerseits das Glück, was einem zufällt. Da würde er sagen, das mache ich selber, also ich schaffe etwas. Das Einzige, worin das Wort Glück vielleicht aufgehoben ist, ist tatsächlich in dem Tatsache des Wunders, dass einem etwas glückt in der Arbeit. Also ich glaube, er ist schon anders als jemand, der nur sagt, ich mache das alles selber, ich bin sozusagen von Scheitel bis zur Sohle self-made, würde er sicherlich sagen, es gibt einen Moment in jedem gelingenden Schaffens, in jedem gelingenden künstlerischen Prozess, einen Moment von Unverfügbarkeit. Dieser Zeichnung, dass dieses Bild, dass dieser Text toll wird, dass er begeistert und bewegt, das ist irgendwo nicht verfügbar. Das gibt es nicht auf Rezept. Und deswegen muss einem schon etwas glücken. Aber das Glück als Ruhezustand bzw. das Glück als Zufall, das würde er wahrscheinlich nicht sehen wollen.
Das Wort Gott kommt sehr häufig vor, auch das Wort Unsterblichkeit, auch das Wort Tod. Nun ist Karl Lagerfeld kein gläubiger Mensch in dem Sinn, dass er jetzt beten würde. Aber ist er nicht doch ein Gottesstreiter?
Also ich würde sagen, er hat eine sehr spirituelle Beziehung zu seiner Mutter. Das ist auch eine Figur, die er in jedem Interview praktisch erwähnt. Es gibt eigentlich kein Interview, das er gibt, in dem nicht die Mutter in irgendeiner Weise vorkommt. Und zwar interessanterweise eben nicht in mütterlicher Weise, sondern eben eigentlich wirklich als eine ja prägende und unheimlich selbstbewusste, starke Frau, die ihm so das Rückgrat auch mit verliehen hat, das er besitzt. Er ist sicherlich jemand, der ein hohes philosophisches Interesse hat. Und deswegen fasst man eigentlich kaum, dass er sich mit dieser Modewelt so lange abgeben konnte und abgibt nach wie vor, weil eigentlich seine Interessen auf eine ganz überfliegende Weise philosophisch bis hin spirituell sind.
Haben Sie die Idee gehabt, das Buch auch Karl Lagerfeld zu schicken? Oder ist das schwierig?
Nein, das ist gar nicht schwierig. Er ist ja wirklich sehr mit der Welt verbunden. Also er ist keineswegs eine Elfenbeinturmfigur. Es gibt beispielsweise seinen Buchhändler in Hamburg, der hat sehr, sehr früh mit ihm bezüglich dieses Textes Kontakt aufgenommen. Es gibt seinen Verleger Gerhard Steidl in Göttingen, mit dem er viele Bücher produziert. Also es wird ihn erreicht haben und ich glaube, es amüsiert ihn auch. Das wäre mein Glück sozusagen, wenn es tatsächlich mal zu einem Austausch darüber käme, weil ich natürlich auch neugierig bin, einfach nur neugierig, ob ich mit dem einen oder anderen tatsächlich ins Schwarze getroffen habe.
Das Nichtwissen ist die Wahrheit und das Leben damit der letzte Akt. Das ist auch so ein wunderbarer Satz aus dem Buch Gespräch über die Unsterblichkeit von John von Düffel. Als ich das Buch gelesen habe, da habe ich gar nicht aufhören können, Sätze zu unterstreichen und herauszuschreiben. Und ganz wichtig, das Buch ist unglaublich witzig geschrieben. Diese Begegnungen und Interviews, die der Ich-Erzähler da führt, sind auch sehr komisch. Vielen Dank, John von Düffel, für dieses Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Gespräch über die Unsterblichkeit ist im Dumont Verlag erschienen. Das Buch hat 160 Seiten und es kostet 18 Euro.